Wie Sie sehen können, muss ich leider mit einer unangenehmen Nachricht beginnen. Der Kollege Dr. Gerhard Scheidt aus Wien musste sehr kurzfristig krankheitsbedingt leider absagen. Gerhard Scheidt wünscht uns allen eine wunderbare Konferenz. Und er hat mir fleißig, wie er ist, natürlich seinen vorbereiteten, ausgearbeiteten, dichten Vortrag zugeschickt. Und nachdem ich die Arbeiten von Gerhard Scheidt sehr gut kenne und wir seit Jahren zusammenarbeiten, werde ich versuchen, sozusagen nachher den Gerhard Scheidt zu spielen und Ihnen eine leicht gekürzte Fassung von dem Beitrag von Gerhard Scheidt hier zu präsentieren, sodass seine Überlegungen und seine Argumentationen zumindest anwesend sein werden. Und wir werden dann gemeinsam versuchen, alle Fragen, die sich zu Gerhard Scheidts Vortrag vermutlich ergeben, hier zu beantworten. Gerhard Scheidt hat seinen Vortrag völkischer und islamischer Behemoth genannt. Das heißt, er beschäftigt sich mit der Islamischen Republik Iran vor dem Hintergrund der Erfahrung des Nationalsozialismus. Und wir können dann gerne gemeinsam über diese beiden Vorträge reden. Stellen Sie sich also vor, dass ich nun Gerhard Scheidt bin. Stellen Sie sich vor, dass das Ganze mit leichtem Wiener Akzent vorgetragen wird, den ich schlecht nachmachen kann. Also, Gerhard Scheidt. Immer wenn ich jetzt ich sage, ist Gerhard Scheidt gemeint. Ich möchte mit einer Reminiszenz an jene Iran-Konferenz beginnen, die vor fast genau 10 Jahren im September 2007 in Wien stattfand, damals unter dem Titel Die Islamische Republik Iran, Analyse einer Diktatur. Auch damals waren übrigens schon einige der heutigen Referenten und Referentinnen bei dieser Konferenz dabei. In meinem Vortrag, also in Gerhard Scheidts Vortrag, damals ging es bereits um die Islamische Republik Iran vor dem Hintergrund der Erfahrung des Nationalsozialismus. Ich habe versucht, bestimmte Analysen über den Nationalsozialismus aus dem engeren und weiteren Umkreis der kritischen Theorie, vor allem von Franz Neumann und Otto Kirchheimer, aber auch Ernst Fraenkel, auf die Islamische Republik sozusagen anzuwenden, um Gemeinsamkeiten und aber eben auch Unterschiede herauszuarbeiten, wobei ich mich, was die Entwicklungen und Verhältnisse im Iran betrifft, im Wesentlichen auf die Arbeiten von David Menashri und Wahid Wadatak stützte. Der Titel lautete seinerzeit, also vor 10 Jahren, Der neue Vernichtungswahn und seine internationalen Voraussetzungen, wodurch sich Ahmadinejads Islamische Republik von Hitler-Deutschland unterscheidet. Sie können, das von mir wieder, diesen Beitrag im Übrigen auch nachlesen. Der ist erschienen in dem Sammelband Der Iran, Analyse einer Islamischen Republik und ihrer europäischen Förderer, im Studienverlag erschienen, von Simone Diener-Hartmann und mir herausgegeben, findet sich auf dem Büchertisch, der von der Buchhandlung Binger draußen im Foyer betreut wird. Wieder Gerhard Scheidt. Schon damals erschien mir von einem Vergleich sprechen problematisch und deshalb gefällt mir der heutige Titel auch besonders gut, der von den Veranstaltern stammt, eben vor dem Hintergrund der Erfahrung des Nationalsozialismus. Denn es geht nicht um einen politikwissenschaftlichen Vergleich zweier Systeme, bei dem der Vergleichende sich sozusagen außerhalb des zu Vergleichenden wähnen mag. Vielmehr ist es ein kategorischer Imperativ, der einem aufgrund der Erfahrung des Nationalsozialismus zu diesem Vergleich nötigt. Der Imperativ, Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz nicht sich wiederhole. Vor 10 Jahren war Mahmoud Ahmadinejad Präsident der Islamischen Republik Iran und Barack Obama war noch nicht Präsident der USA. Bei meinem damaligen Vortrag wollte ich gerade dadurch, dass ich den Staat der Mullahs vor dem Hintergrund des Nationalsozialismus analysierte, der Assoziation Ahmadinejads mit Hitler in bestimmter Hinsicht widersprechen, die damals allzu nahe lag und sogar in solchen Kreisen zu hören war, die heute das Appeasement predigen und den Iran-Deal preisen. Dabei ging ich nicht zuletzt von der Kritik der politischen Ökonomie aus und kam, etwas grob zusammengefasst, zu folgendem Ergebnis. Der Nationalsozialismus beinhaltete eine noch wirkliche Industrie, deren Finanzierung sozusagen im Vorlauf von der künftig zu erwartenden Kriegsbeute getragen wurde. Daraus ergab sich nicht nur die Möglichkeit, sondern ein gewisser Zwang, sofort loszuschlagen, dem Hitler und die Volksgemeinschaft, die er verkörperte, in allem entsprach. Dass dieser Zwang eben nicht als Ursache der Vernichtungspolitik verstanden werden darf, diese Politik nicht, wie Vulgärmarxisten tun, auf eine ökonomische Basis zurückzuführen ist, versteht sich von selbst, ist aber gerade im Hinblick auf die heute drohende Vernichtungspolitik bedeutsam. Denn der Unstaat von heute, um hier schon einmal Neumanns Begriff zu verwenden, Der Unstaat von heute, der die Erdölrente bekommt und Industrialisierung nur punktuell betreibt, scheint von solchem Zwang frei zu sein. Das selige Grinsen, das der Nachfolger von Ahmadinejad perfektioniert hat, gibt davon einen Eindruck. Anders als im Dritten Reich hat man es hier, wie beim Dschihadismus insgesamt, sozusagen mit einem größeren zeitlichen Spielraum zu tun, der dem politischen Wahn zur Verfügung steht, um etwa an Massenvernichtungswaffen heranzukommen und sie einzusetzen. Denken Sie vielleicht daran, Ulrike Marz hat auf dieses Khamenei-Zitat verwiesen, wo er sagt, in 20, 25 Jahren wird Israel nicht mehr existieren. Wer Ahmadinejad mit Hitler identifizierte, so meinte ich damals, laufe zwar zunächst nicht Gefahr, die augenblickliche Bedrohung zu verharmlosen, und sie kann nicht ernst genug genommen werden, es bestehe jedoch die Möglichkeit, ihre Ausdauer und Beharrlichkeit zu unterschätzen. So wie die EPISA, wie sich nunmehr gezeigt hat, gerade diese Ausdauer und Beharrlichkeit als Beleg dafür sehen wollen, dass die Bedrohung so groß gar nicht sein könne. Der Vernichtungswahn kann sofort losschlagen und er kann warten. Ein anderer Führer vermag sich irgendwann an seine Spitze zu stellen, oder diese Spitze wird überhaupt nur noch von stets wechselnden Gruppierungen oder Brackets besetzt, bei denen die Führerrolle undurchsichtig bleibt, da es doch den ideellen Gesamtbandenführer gibt, das himmlische Oberkommando aller Rackets. Letzteres sehe ich heute etwas anders, nicht so beliebig, was die Formlosigkeit der Herrschaft in der Islamischen Republik betrifft, doch dazu komme ich gleich noch. Was ich heute jedoch noch ganz genauso sehe wie 2007 und worin weiterhin von vornherein über die Analysen und Begriffe von Neumann und Kirchheimer hinauszugehen wäre, ist Folgendes. Die politische Einheit des Nationalsozialismus, wie die der Islamischen Republik Iran, besteht in einem Erlösungsversprechen, die Vernichtung der Juden, der Zerstörung Israels. Das Versprechen wird jeweils anders formuliert, so wie die Aufrüstungskonjunktur im Nazistaat sofort in den Einsatz der produzierten Waffen mündet, während die Erdölkonjunktur des Islam immer weitergeht, solange der Welthandel nach dem Rohstoff verlangt und damit den Kauf der für die Massenvernichtungswaffen nötigen Mittel ermöglicht. Als großer Erdölexporteur erweist man sich den Boykottversuchen auf lange Sicht insofern gewachsen, als die Front des Westens, so heftig sie auch gegen den Terror beschworen wird, sich hier nicht zu schließen vermag. Besonders Deutschland in seiner doppeldeutigen Position, innerhalb und zugleich außerhalb des Westens zu sein, hat sich darin unrühmlich hervorgetan. Und sie könnte auch nur wirklich geschlossen im Hinblick darauf gelten, dass militärische Gewalt eingesetzt wird, wenn anders die Massenvernichtungswaffen in den Händen des Regimes nicht verhindert werden können. Aber nochmals kurz zurück zum Nationalsozialismus. Neumann hatte in seinem berühmten Buch Behemoth von 1942 geschrieben, es sei fraglich, ob in Deutschland überhaupt eine formal oder funktionell einheitliche souveräne politische Gewalt noch bestehe. Nationalsozialismus wäre demnach nicht nur als Abschaffung des Rechtsstaats zu begreifen, sondern als ein Prozess, in dem seine Bedingung, die einheitliche souveräne Gewalt, sich auflöst. Neumann sprach von äußerster Formlosigkeit, zu der dieser Staat treibe, der im Resultat als Staat gar nicht mehr bezeichnet werden könne. Demzufolge ist eher von Gangs oder, um eben Horkheimers Begriff zu verwenden, von Rackets zu sprechen, deren Anführer ständig gezwungen sind, sich nach den Streitigkeiten wieder zu vertragen, wie es Neumann so salopp ausdrückt. Der Nationalsozialismus besitzt insofern keine einheitlichen Zwangsapparat mehr, er zerfällt in mehrere politische Gewalten. Schon Ernst Fraenkel hatte ihn genau in diesem Sinne als Doppelstaat charakterisiert, die umso brutaler zuschlagen, als ihre Beziehungen nicht institutionalisiert sind, sondern lediglich personal vollzogen werden. Diese personale Einigung, die ad hoc herzustellen ist, kann nicht mehr als Einheit im Sinne eines Staatswesens gelten. Der Nationalsozialismus sei, so Neumann, ein Unstaat, eine Anarchie und ein Chaos. So ergab die Analyse, wie später auch bei Hannah Arendt im Übrigen, dass es sich hier im Unterschied zum Faschismus, jedenfalls in seiner ursprünglichen italienischen oder auch in seiner lange fortdauernden spanischen Prägung, um einen Non-State handle, eine totalitäre Anarchie gewissermaßen. Doch Neumann vermied es, die Frage der Einheit des Prozesses weiter zuzuspitzen. Die Frage also, was an die Stelle des Souveräns trete, wodurch die Bandenführer nach ihren Streitigkeiten gezwungen sind, sich wieder zu vertragen. Neumann vermied es also, von der Vernichtung der Juden zu sprechen, von der nur als Vernichtung um ihrer selbst willen zu sprechen ist. Sie erwies sich als Selbstzweck, dem alles andere als Mittel untergeordnet wurde, und eben dadurch konnte sie an die Stelle des Gewaltmonopols treten und Einheit herstellen. Wie um diesem Zusammenhang auszuweichen und an gewissen anachronistisch gewordenen Vorstellungen von Monopolkapitalismus, Klassenkampf festzuhalten, blieb Neumann, was die Einschätzung des Antisemitismus betraf, hinter den Möglichkeiten der kritischen Theorie zurück. Dieser blinde Fleck zeigte sich bei ihm wesentlich hartnäckiger als bei Adorno und Horkheimer, deren Dialektik der Aufklärung hier den entscheidenden Durchbruch bedeutete, die Lage der Juden in der Entwicklung und Krise der bürgerlichen Gesellschaft zu begreifen. Von hier aus betrachtet wäre aber auch die Auflösung des Gewaltmonopols, wie Neumann sie am Nationalsozialismus diagnostizierte, die Formulierung selbst des Non-State wieder zu modifizieren. So gewann eine Organisation wie die SS in diesem Gefüge eine Art Monopolstellung, gerade weil sie einerseits die Schutzstaffel des Führers war, der es verkörperte, andererseits die Schlüsselpositionen am Ende fast aller Prozesse jener Vernichtungsmaschinerie besetzte. Was mich schon vor 10 Jahren beschäftigte, war, dass in der Islamischen Republik Iran das Verhältnis von Revolutionsgarden und regulärem Militär durchaus an das von SS und Wehrmacht zumindest erinnert. Das gilt selbstverständlich auch nur in einem abstrakten Sinne. Schon die viel größere Bedeutung der Wehrmacht beispielsweise für die Umsetzung politischer Ziele im Vergleich zum iranischen Militär macht das deutlich, was wiederum mit dem ganz unterschiedlichen Gewicht der industriellen Aufrüstung mit konventionellen Waffen zu tun hat. Es gibt aber im Nationalsozialismus wie in der Islamischen Republik keine Vereinheitlichung, keine Unterordnung der einen bewaffneten Massenorganisation unter die andere, sondern beide Armeen bestehen nebeneinander fort, sodass eben auch für das sogenannte legitime Militär von regulären Kräften im eigentlichen Sinne gar nicht gesprochen werden kann. Dennoch wird ihre Rivalität nicht in bewaffneten Formen ausgetragen, denn es existiert ein geistlicher Führer als die einzige Instanz, die das Oberkommando hat. Und dieser Führer kann wiederum als der positive, in Anführungszeichen, Ausdruck davon verstanden werden, wie weit es gelungen ist, Vernichtung um ihrer selbst willen als Ziel durchzusetzen und wie weit zu diesem Zweck alle rivalisierenden Rackets sich integrieren und auf die gewaltsame Austragung ihrer Konflikte verzichten. Die Vernichtung, der heute in der Islamischen Republik Iran die Priorität gilt, zielt, wie man weiß, auf Israel. Und darin können auch die dschihadistischen Anstrengungen als ein totaler Prozess aufgefasst werden, so sehr sie sich auch in ihrem politisch-religiösen Charakter von den Vorgängen im nationalsozialistischen Deutschland und Europa durchaus unterscheiden. So hat heute das Atomprogramm die fundamentale Bedeutung für das ganze Regime der Islamischen Republik erhalten und verleiht auch den Revolutionsgarden, wiederum ähnlich der SS, inmitten der rivalisierenden Rackets eine privilegierte Rolle. Da sie einerseits dem geistlichen Führer, für den sie geschaffen wurden, am nächsten stehen und ihnen andererseits die größte Bedeutung für die Finalisierung des Atomprogramms zukommt, insbesondere was dessen militärische Dimension betrifft. Denn in diesem Programm steckt das Potenzial, die Bombe zu bauen, mit der die Auslöschung Israels, vom Regime seit jeher offen gefordert, auf die einfachste Weise und jenseits der einander mit äußerster Brutalität bekämpfenden sunnitischen und dschihadistischen Rackets des Nahen Ostens in die Tat umgesetzt werden kann. Allerdings bildet der Islamische Staat, also der IS, auf dem Gebiet des Iraks und Syriens inzwischen ein zusätzliches Zentrum der Bedrohung. Obwohl er im Wesentlichen nur auf der Ebene des Partisanenkriegs operiert, besitzt er oder besaß jedenfalls lange Zeit auch erheblich mehr Stabilität und Autonomie, gewissermaßen Staatlichkeit, als die anderen sunnitischen Gruppen, insofern er auf den Geheimdienststrukturen des ba'athistischen Staats Saddam Husseins aufgebaut wurde. Gerade seine Feindschaft sichert der Islamischen Republik Iran das Appeasement des Westens. Man könnte sogar sagen, der IS spielt hier eine ähnliche Rolle wie die Sowjetunion in den 1930er Jahren für das Appeasement des Westens gegenüber dem Nationalsozialismus. Auf der anderen Seite, das ist der letzte Abschnitt von Gerhard Scheids Vortrag, aus dem ich sehr viel rausgekürzt habe. Ich hoffe, das bleibt trotzdem verständlich, was er da abschließend noch sagen möchte. Auf der anderen Seite geriet Israel, da das Appeasement im Westen sich immer mehr durchsetzte, in eine Isolation, als sollte nur noch dieser Staat, dessen Entstehung eine Konsequenz war aus der Vernichtung der Juden, einen Begriff davon geben, was politische Vernunft im Angesicht dieses neuen Behemoth sein kann, sein muss. Umso mehr bedeutet Engagement für Israel, dem Primat der Außenpolitik zu folgen, um eine Formulierung von Leo Strauss aufzugreifen. Jeden Staat danach zu beurteilen, in welchem Verhältnis er zu Israel und der Rolle Israels für alle Juden entsprechend zu den Juden im eigenen Land steht, gerade wenn die Konflikte eskalieren. Gerhard Scheid hat diese Formulierung in einer etwas längeren Passage, gerade auch in Hinsicht auf die Einschätzung der aktuellen Politik der USA, formuliert. Dem Primat der Außenpolitik zu folgen, beinhaltet, den Phantasmagorien, die mit dem internationalen Recht mehr denn je verbunden sind, in möglichst umfassender Weise entgegenzuwirken. Die Vorstellung, dass es eine Weltinnenpolitik gäbe, das ist die Formulierung von Jürgen Habermas, in der alle Außenpolitik aufginge, in der die Gewaltverhältnisse zwischen den Staaten sich in Beziehungen zwischen friedlichen demokratischen Parteien, also Völkern, verwandelten, ist mittlerweile zur fixen Idee der Öffentlichkeit, insbesondere der europäischen, geworden. Die falsche Utopie lautet, dass Recht international genauso geltend gemacht werden könnte wie innerhalb eines Staats. So als ob anstelle ein einziger Rechtsstaat zu etablieren möglich sei. Das Phantasmatische dieser Vorstellung wird bereits durch die schlichte Erkenntnis bloßgelegt, dass es außerhalb der Staaten kein Gewaltmonopol gibt und geben kann, welches die Exekution dieses Rechts garantierte. Zwischen den Staaten, die jeweils das Gewaltmonopol auf ihren Territorien besitzen, vermag zwar der Stärkere unter ihnen zeitweise als Hegemon hervorzutreten, wie eben die USA in der westlichen Welt, und zwar durch den Sieg über das nationalsozialistische Deutschland, aber er kann keineswegs als ein Souverän über ihnen agieren und regieren. Appeasement beruht stets darauf, das Gewaltverhältnis zwischen den Staaten auszublenden, zu verdrängen, dass der Staat als Gewaltmonopol und organisierter Zwang, der die Kapitalakkumulation gewährleistet, auf diesem Gewaltverhältnis fußt. Indem dieser Zusammenhang ausgeblendet wird, wiederholt man in der Ideologie, was der Unstaat in der Praxis unternimmt und fördert, wissentlich oder unwissentlich, den Zerfall der Gesellschaft und des Staats in Rackets. Solche Verdrängung mag in der einen oder anderen Gestalt als Utopie anziehend erscheinen, wie die Kantsche Idee vom ewigen Frieden, aber die Voraussetzungen staatlicher Macht und geltenden Rechts dabei zu verschweigen, bedeutet gerade für den Staat der Juden eine große Gefahr. Wer Israel im Namen solcher Weltinnenpolitik internationale Verträge als Alternative für dessen eigenes militärisches Potenzial anempfiehlt, möchte mit diesem neuen, besonders undurchsichtigen Assimilationsangebot an die Juden im Grunde ihrem Staat die Souveränität nehmen, die sie im Ernstfall allein schützt. Aber, um zum Schluss zu kommen, aber Israel ist nicht die Ukraine und alle seine maßgeblichen politischen Kräfte werden sich hüten, so zu handeln wie die ukrainische Regierung, als die sich 1994 im Budapester Memorandum bereit erklärte, die Nuklearbewaffnung abzugeben und dafür die Unabhängigkeit zugesichert bekam. Denn Israels Souveränität bedeutet immer zugleich mehr als bloße Souveränität, so wie der Verlust der Unabhängigkeit hier Vernichtung bedeuten könnte. Sein Law of Return, das Rückkehrgesetz von 1950, ist auf den Ernstfall für jeden Juden und jede Jüdin gerichtet. Und daran entlarvt sich jede antizionistische Ideologie, sei sie iranisch, arabisch oder deutsch und europäisch. Sie will, diese antizionistische Ideologie, Jüdinnen und Juden so schutzlos wissen, wie es vor 2 Jahren, am 9. Januar 2015, die Menschen im koscheren Supermarkt von Paris vor dem Sturmgewehr des Attentäters waren. Soweit der Beitrag von Gerhard Scheid. Vielen Dank.